meisterlich. Der Pen and Paper Podcast rund um Spielleitung mit Anjo Tschernig und Sid Brammer.
Hallo ihr Lieben und wieder einmal ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Meisterlich, dem Pen and Paper Podcast zum Thema Spielleitung. Mein Name ist Anjo.
Und ich bin Sid und wir beide sind nun zwei, ja, insgesamt mit 50 Jahren Spielleitungserfahrung gewappnete. Gott, Anjo, ich muss wirklich aufhören, das zu sagen. Das ist wirklich, Gott, verdammt.
Moment, was jetzt zu sagen? Das mit der, wie viele Jahren wir Spielleitererfahrung haben? Ist dir das zu sehr Selbstbeweihräucherung, das kenne ich ja gar nicht von dir.
Ach komm, nein, aber ich fühle mich jedes Mal so wahnsinnig alt, wenn ich sage, dass wir schon seit 25 Jahren diesem herrlich nerdigen Hobby nachgehen. 25 Jahre.
Naja, es ist halt ein Vierteljahrhundert.
Ja, genau, danke. Reib's mir noch unter die Nase.
Also das ist ja nichts Negatives. Weißt du, ich fühle mich da, wie soll ich sagen, eher als Zeitzeuge im positivsten Sinne. Dir ist schon klar, dass in dem Jahr, als wir mit Rollenspiel angefangen haben, da kam Baldur's Gate 1 auf den Markt.
Ja gut, das ist eine schöne Referenz, aber bei Zeitzeuge denke ich immer eher an Helmut Schmidt und also wirklich, hör auf, Anjo, lass es.
Und als die Borberat-Kampagne rauskam, ich glaube, da hatten wir schon etliche Jahre gespielt, wenn ich mich nicht
erinnere. Schluss, still jetzt.
Okay. Ich höre auf, du bist erlöst. Aber jetzt mal im Ernst, ja. Auch auf die Gefahr hin, dass ich jetzt ein bisschen klinge wie Opa, der sein altes Grammophon entstaubt, ja. Es war doch eine gute Zeit, oder? Und geschickte Überleitung zum heutigen Thema. Weißt du noch, was damals noch viel mehr en vogue war?
regeltechnisch legitimierten Hardcore-Paternalismus durch einen göttergleichen Spielleiter, der das Ganze nur zum Zwecke seiner Selbstbeweihräucherung nutzt, so wie ich es gerne genossen habe?
Korrekt, absolut korrekt, ja, aber tatsächlich meine ich was anderes.
Ah, du meinst alle Dinge, die mit Ismus aufhören, so wie Rassismus, den man latent und überall in jedem Spielsystem gefunden hat, oder Sexismus durch völlig sinnbefreite Rüstungs-BHs bei weiblichen NSCs und Heldinnen?
Ey, Finger weg von den Rüstungs-BHs, ja, und zwar im doppelten Sinne. Jetzt hör auf alles schlecht zu reden von damals. Nein, ich meine natürlich etwas anderes. Im Übrigen ein Phänomen, das sich bis heute gehalten hat. Ich rede von dem guten alten Dungeon im Pen and Paper.
Ach so.
Dir wären die Rüstungsbüstenhalter lieber gewesen als Thema, ja? Deutlich den Tonfall
ich
richtig.
Ich sage nichts ohne meinen Anwalt.
Sehr gut. Sehr gute diplomatische Antwort.
Okay, dann würde ich sagen, lass uns doch anfangen und gucken einfach mal gemeinsam, ob wir diesem altehrwürdigen Pen-and-Paper-Konstrukt Dungeon seinen doch vermeintlich verdienten Platz hinter einem modernen Spielleiterschirm einräumen können, oder? Ich bin nämlich ganz sicher, mein lieber Anjo, du wirst uns gleich mit einer methodischen Einfachheit erschlagen, dass wir zukünftig alle nichts anderes tun können und wollen, als in unserer Freizeit Dungeons zu entwerfen.
Ach, Sid, du kennst mich einfach zu gut und liest mich wie ein offener Diablo 2 Foliant. Unglaublich. Ja, tatsächlich. Also wir werden euch gleich hier eine ziemlich, ja, ich möchte mal sagen, dezidierte Dungeon-Baum-Methode vorstellen, von denen einige vielleicht schon gehört haben. Aber wir möchten euch auch ein paar Ratschläge mit auf den Weg geben, die ja unabhängig von der Methode immer ganz gut funktionieren. Und da fangen wir mal gleich mit dem ersten Punkt an. Das ist nämlich das Setting des Dungeons. Und da würden wir euch raten, entscheidet euch für ein klares Setting eures Dungeons und behaltet dieses möglichst bei. Also fragt euch als allererstes, was für eine Art von Dungeon ist das überhaupt? Was interessiert euch als Spielleiter? Was würde euch Spaß machen zu entwerfen? Also ist es eher ein klassisches Verlies-Setting oder eine Wolkenstadt oder was auch immer? Und wenn ihr diese Entscheidung getroffen habt, würden wir euch raten, bleibt dabei. Also einige von euch erinnern sich vielleicht, wir sagten bereits in der Folge, wie schreibe ich ein Abenteuer, muss das gewesen sein, dass man gut bedient ist, sich für ein ganz bestimmtes Genre zu entscheiden und dabei zu bleiben. Und das lässt sich nämlich auch über das Setting eines Dungeons sagen, der quasi ja ein eigenes Abenteuer für sich darstellen kann. Und da ist es gut, konsequent zu sein, weil die Immersion, die man in einem verlassenen Mausoleum mit Sarkophagen und brüchigen Statuen herstellen möchte, die lässt sich natürlich leichter halten, wenn der Dungeon sich zwei Räume weiter eben nicht in das Innere eines Luftschiffes verwandelt. Also gebt euren Spieler die Chance, in das Flair der Räume und des Settings einzutauchen, indem ihr das Setting nicht wechselt.
Auch wenn das natürlich spannend sein könnte und ich jetzt sehr interessiert wäre, zu verstehen, wohin das sich jetzt narrativ verquicken ließe, das vielleicht eine Überleitung zu dem, was ich sagen wollen würde. Mhm. Ne? Der Dungeon muss nicht zwangsläufig das Abenteuer selbst sein, denn viele Fragen, die du gerade gestellt hast, rühren ja auch so ein bisschen aus der Denke her, überlegt euch, was euch Spaß macht. Gleiches wollen wir ja beim Abenteuer unseren jungen Spielleitern ans Herz legen. Aber ein Dungeon muss ja nicht zwangsläufig das ganze Abenteuer sein und dementsprechend, wenn er nur Teil der Geschichte ist, also quasi ein Abschnitt dessen, was in eurem Abenteuer stattfindet, mhm. dann stellt sicher, dass ihr diesen Dungeon sinnvoll verknüpft mit dem Narrativ des Abenteuers. Ne? Ich zum Beispiel habe einen Teil meiner Dungeon-Allergie auch mit Sicherheit daher, dass ich sie manchmal als unverknüpft daherkommende plötzliche, ach ja, da ist mal wieder irgendeine Verliestür, die man aufbrechen kann und dann finden sich danach in diesem abgeschlossenen System, das ein Dungeon ja darstellt, das ist ja irgendwie ein abgeschlossenes, erkundbares System aus Gängen und Räumen und dann finden sich da einfach irgendwelche Skeletthorden und am Ende muss man einen Lich, von dem man nicht mal weiß, warum er wieder erstanden ist, sein ohnehin schon skelettiertes Haupt bringen, um dann irgendwelche Schätze aus dem Sarkophag zu holen. Wenn das Narrativ nicht verknüpft ist mit dem, was ihr eigentlich erzählen wollt, dann bleibt ein Dungeon so hohl, dass ich ihn nicht mag.
Du hast schon eigentlich im Prinzip jetzt eine Definition geliefert, was ein Dungeon ist. Also letztendlich ein geschlossenes Spielgebiet, das aus mehreren Orten besteht, die durch ein gemeinsames Narrativ verbunden sind, würde ich sagen. Und das kann dementsprechend eben alles Mögliche sein, vom mehrräumigen Unterdeck eines großen Schiffes, genauso gut wie ein Dorf aus Stelzen, die mitten in einem Moorgebiet aus dem Sumpf im Meer herausragen. Solange diese Räume sich aufeinander beziehen und eine gemeinsame Geschichte erzählen, dann ist es ein Dungeon. Ob die Raumwände da jetzt aus Arcana Energie bestehen oder aus Palmzweigen, ist relativ Wurst, solange es in sich konsistent ist und ja. Aber Sid, weil du ja völlig berechtigterweise das Narrativ eben so hoch gehalten hast, wie sieht es denn mit dem Narrativ innerhalb des Dungeons aus bei der Entwicklung? Also wenn ich ein Dungeon entwerfe, welche Fragen sollte ich mir denn da stellen, damit eine kausale Glaubwürdigkeit quasi gegeben ist an diesem Ort?
Ein Lieblingsstichwort für mich, Plausibilität, ne? Also was ist das für ein Ort? Wie wir ja eben schon in Beispielen beschrieben haben. Was taucht dort immer wieder auf? Was sind Konstruktionsprinzipien, die ihm zugrunde liegen? Wurde er erschaffen? Wurde er gebaut? Was für Logiken? Welcher Sauerstoffgehalt existiert dort und aus was ist der Boden beschaffen? Gibt es dort Bewohner? Wenn ja, und auch ein beliebter Hinweis von uns bei NSCs ja schon mal gewesen, was machen sie denn den ganzen Tag über in diesem Dungeon, wenn nicht gerade die Helden zur Tür hinein marschieren, um sich mit ihnen auseinanderzusetzen? Hat ihn jemand gebaut? Wie alt ist er? Hat er sich vielleicht verändert? Ist er nicht mehr der, der er einmal war? Und so weiter und so fort. Das sollten alles Fragen sein, mit denen man so die innere Kohärenz und Plausibilität eines Dungeons abklopft.
Sehr gut. Also die W-Fragen sozusagen, was den Dungeon betrifft. Hört sich ein bisschen an wie so die Hintergrundgeschichte des Dungeons quasi, ne? Also das, was ihm Glaubwürdigkeit und letztendlich auch die Einzigartigkeit verleiht. Ja, cool. Vielleicht noch einige Dinge, Grundsätzliches zum Aufbau eines Dungeons, bevor wir dann auf die bereits angedrohte, sehr konkrete Methode zu sprechen kommen. Und mit Aufbau, da meine ich jetzt nicht den konkreten Inhalt der Räume, sondern ja eher deren Anordnung zueinander. Ja? Also während ein Raum jetzt erstmal nur einen Ort mit einem in sich geschlossenen Inhalt darstellt, würde ich so definieren, bezeichnet die Anordnung jetzt eher, inwiefern die einzelnen Räume aufeinander folgen. Also ganz einfach gesagt, wie sind die verbunden? Ja? Gibt es Abzweigungen und so weiter? Also sozusagen die gedankliche Karte des Dungeons.
Wo man ja ganz einfach sagen könnte, einfach nur aneinandergereihte Räume, die durch Türen verbunden sind, werden es im besten Falle nicht sein, weil diese Schlauchförmigkeit oder dieser Gang, der immer in neue Räume mündet, als Tunnel gedacht. Das kann zwar natürlich in gewisser Logik auch funktionieren, aber es birgt natürlich die maßlose Gefahr, dass du ins Railroading kommst und dann wirklich das Gefühl hast, als würdest du dich möglicherweise sogar als Teil des Abenteuers auf einer Lore über eine Schienenstrecke von Raum zu Raum geschoben fühlen.
Total, absolut. Da würde ich sagen, gilt die gleiche Regel letztendlich wie in grundsätzlichen Abenteuern. Also je linearer diese Wege sind, die man geht, auch im Dungeon, desto mehr muss man darauf achten, dass man möglichst viel Entscheidungsmöglichkeiten innerhalb der einzelnen Stationen einbaut. Also wenn sich eure Spieler dann schon nicht entscheiden können, in welchen Raum sie als nächstes gehen, weil es gibt nur den einen Weg, dann schaut wenigstens, dass sie innerhalb der einzelnen Räume das Geschehen auf möglichst verschiedene und kreative Art beeinflussen können.
Was ich da tatsächlich eleganter finde, ist halt, ne, dass man Abzweigungen nehmen kann. Also sprich, dass nicht eine zwangsläufige Folgelogik gegeben ist, dass du nach Raum 1 in Raum 2 gehen musst und erst nach Raum 2 in Raum 3 gehen kannst und so weiter und so fort, sondern dass man Möglichkeiten hat, Räume auf verschiedenen Wegen und in unterschiedlicher Reihenfolge zu besuchen, weil dadurch natürlich der Entdeckungs- und Entscheidungscharakter gestärkt wird. Ne? Du hast als Spieler oder Spielerin ja viel mehr das Gefühl, einen Einfluss auf das Fortlaufen der Geschichte zu nehmen, wenn du dich aus deiner eigenen Überlegung heraus entscheidest, nach links zu gehen, anstatt dass es eben nur den Weg nach links gibt. Ne? Und dann, finde ich, funktioniert ja auch dieses schöne Schlüssel-Schloss-Prinzip, was man so aus alten Adventure-Games kennt, viel, viel besser. Ne? Also
genau, also das Schlüssel-Schloss-Prinzip, dass man im Prinzip, ja, bevor man Raum 4 betreten kann, braucht man umgangssprachlich so den Schlüssel, den man zuvor in einen anderen Raum aufgelesen haben muss, ja. Gut, aber vielleicht trotzdem noch ein Satz zu den Entscheidungen, beziehungsweise wenn es so verschiedene, ja, Möglichkeiten gibt, in den nächsten Raum oder in die nächsten Räume zu gelangen. Da würde ich noch den Tipp geben, bedenkt, dass wirkliche Entscheidungen nur möglich sind, wenn sich die Spieler auch der Konsequenzen der verschiedenen Wege bewusst sind. Sprich, jetzt einfach nur auszuwählen, okay, nehmen wir jetzt Tür links oder Tür rechts, aber wir wissen gar nicht wirklich, was sich dahinter befindet. Naja, dann ist es auch nicht wirklich eine Entscheidung, weil man hätte auch einfach das Los entscheiden lassen können. Ne? Mhm. Also da wäre unser Tipp, sorgt dafür, dass die Spielerinnen und Spieler ungefähr wissen, inwieweit sich diese verschiedenen Wege voneinander unterscheiden. Also sei es durch Hinweise von örtlichen NSCs, meinetwegen auch warnende Hieroglyphen, die suggerieren, okay, hinter dieser Tür wartet die Konfrontation gegen ein schreckliches Monster und hinter der anderen Tür hingegen muss man eher Geschicklichkeit bei der Überwindung eines Abgrundes einsetzen. Und wenn da die Spieler eine Ahnung von haben, dann sind sie auch erst in der Lage, eine wirkliche Entscheidung zu treffen.
Der widerliche, schweflige Geruch, der die Treppen der dunklen Kaverne hinaufkriecht, gibt euch schon das ungewisse Gefühl, dass hier unten irgendetwas auf euch lauern könnte. Und schon weißt du, aha, da gehe ich jetzt nicht einfach rein, wenn ich hoffe, dass dahinter ein netter Händler auf mich wartet, damit ich meine Heiltränke nochmal auffrischen kann.
Sehr gut, ja, ja. Auch das genau. Das ist übrigens ein schöner Punkt, den du da erwähnst, zu grundsätzlich ist beim Dungeon die Sinne. Ne? Du hast jetzt eine Anspielung auf Geruch und so weiter gemacht. Die sind natürlich in einem Dungeon, können die anders eingesetzt werden als in einem anderen Setting, ja? Also da spielt die Sicht vielleicht gar nicht so eine große Rolle, weil es da unten zappenduster ist, nur erhellt von spärlichem Fackelschein. Deswegen finde ich super, dass du gerade den Geruchssinn ins Spiel bringst, weil dass man an diesem fremdartigen Ort vielleicht mitunter ganz anders und ganz auf eine ganz neue Art einsetzen kann. Es kriegt gleich eine ganz andere Bedeutung und eine Rolle. Okay, aber jetzt haben wir ein bisschen was Grundsätzliches zum Dungeon gesagt, ließe sich sicherlich noch mehr drüber sprechen, aber wir wollen ja noch unsere ganz dezidierte Dungeon-Baumethode vorstellen, beziehungsweise Ehre, wem Ehre gebührt. Es ist streng genommen nicht unsere Methode, sondern sie basiert auf der Fünf-Raum-Methode, die wiederum ein gewisser John Faw entworfen hat, ein amerikanischer, ja, Nerd aus Leidenschaft, möchte ich ihn nennen. Er hat auch mehrere Sachen publiziert. Er ist seit Jahrzehnten unterwegs in der Szene und ein Ding, was er eben entworfen hat und was inzwischen zu ein bisschen Bekanntheit auch gelangt ist, ist eben die Fünf-Raum-Methode im Dungeon. Und für mich funktioniert sie tatsächlich ganz gut. Ich finde vor allen Dingen daran schön, dass es wirklich, und du hast es ja ganz am Anfang erwähnt, ich bin ein Fan von einfachen, klar strukturierten Vorgehensweisen, gerade zu Beginn der Spielleitung. Es hat eine sehr schöne, klare Struktur, die sich Punkt für Punkt, Schritt für Schritt bedienen lässt, ohne dass da die Kreativität zu sehr auf der Strecke bleibt. Und fünf Räume hört sich erstmal nicht viel an, aber wenn die dementsprechend ausgeschmückt werden, dann können sie absolut ausreichend und abendfüllend sein.
Und was man natürlich ergänzend sagen kann, ne, für wen jetzt fünf Räume oder für wen die fünf Räume in ihrer Kleinheit am Ende nicht ausreichen, der oder die kann sich natürlich problemlos auch ganz modular daran bedienen und diese Räume vergrößern, erweitern oder es lässt sich in ihren Funktionalitäten mit Sicherheit, und dazu werden wir ja gleich noch kommen, auch mal was wegstreichen, wenn man das Gefühl hat, hey, in meiner 3,5-stündigen Spielesession heute bleibt kein Platz für, dann kann man ja auch im Zweifel noch irgendwo was wegnehmen. Es ist also sehr schön modular anzuwenden. Und was man vielleicht auch nochmal sagen darf, lieber Anjo, ne? Du hast jetzt eine Methode ausgewählt, die du persönlich erprobt hast und die funktioniert sehr gut, finde ich auch. Aber es gibt natürlich da draußen eine mannigfaltige Vielzahl von Methoden, die ebenso erprobt und ebenso anwendbar sind.
Absolut.
Und von daher unser Appell, absolut, wir stellen euch heute nicht vor, wie man als einziges einen Dungeon erschaffen kann, sondern eine Methode.
Ja.
Und da draußen sucht euch die beste, die für euch passt, wie immer raus.
Okay, dann aber hier einmal die Fünf-Raum-Methode und da beginnen wir natürlich mit entsprechend Raum 1. Und Raum 1 ist in der Methode betitelt mit dem Eingang bzw. dem Wächter. Was es damit auf sich hat, das werden wir gleich hören. Mit Eingang ist im Übrigen, das sollte man vielleicht dazu sagen, in dieser Methode gemeint wirklich der Bereich vor dem Dungeon tatsächlich, also jetzt nicht der erste Raum dahinter, sondern wirklich der Zugang als solches. Da schaut mal, dass ihr sofort in diesem Raum, beziehungsweise eben vor dem Eingang, die Art des Dungeons, also das Setting, über das wir vorhin gesprochen haben, etabliert. Ja, also mit was für einer Art von Umgebung können die Spielerinnen und Spieler eigentlich rechnen, wenn sie diesen Dungeon betreten, ohne zu viel davon zu verraten? Also kurbelt gleich das Kopfkino eurer Spielerschaft an, schon mit diesem ersten Raum.
Also sprich, das Gefühl, wenn Transport-Shuttle auf die verlassene Raumstation zudriftet und sich der Luftschleuse nähert, dass man schon weiß, gleich wird es vom Setting her wahrscheinlich um eine verlassene und wie auch immer geartete Raumstation handeln, in der irgendetwas faul ist. Und hier kann man natürlich auch schon eigentlich die erste Spielerentscheidung abverlangen, nämlich die Frage zu stellen, wie kommt ihr in diesen Dungeon, der möglicherweise ja nicht so einfach zugänglich ist. Nicht jeder Dungeon steht sperrangelweit offen und schreit, bitte Abenteurer plündert mich, sondern Dungeons müssen ja nicht zwangsläufig einfach zugänglich sein, sondern können ja bereits mit einer ersten Herausforderung zu öffnen sein.
Absolut, genau. Das ist auch ein ganz wichtiger Teil von diesem ersten Raum. Es muss eben auch einen klar erkennbaren und gut umrissenen Grund geben, wieso eigentlich der Dungeon bis jetzt noch nicht von jemand anderem betreten wurde oder vielleicht noch gar nicht entdeckt wurde. Ja? Also warum sind die Helden eigentlich die Ersten, die ihn betreten? Mhm. Warum hat niemand zuvor sein Glück versucht? Weil es eben mit einer Schwierigkeit verbunden ist, da reinzugelangen. Und das ist eben das, was in der Methode als Wächter bezeichnet wird. Ja, das ist die Instanz, die den Eingang zum Dungeon auf jeden Fall für die Heldinnen und Helden mit einem Problem verbindet. Eine Herausforderung, die es zu meistern gilt. Und genau, da kommen eben auch die von dir erwähnten Möglichkeiten zur Spielerentscheidung ins Spiel. Auf welche Weise kommen sie da überhaupt herein? Und es kann natürlich ein Wächter im wahrsten Sinne des Wortes sein, also ein jahrhundertealter Steingolem, der grimmig jeden Eindringling versucht abzuwehren. Das kann aber auch ein Gelände sein, was vielleicht nicht so einfach zu überwinden ist, oder ein Loch, was erstmal durchklettert werden muss, oder eine magische Illusion. Also da beginnt schon der kreative Teil des Ganzen schon längst, dass ihr da der Fantasie freien Lauf lassen könnt. Ja, was hindert die Helden daran? Wie können sie es überwinden? Was für Möglichkeiten gibt es?
Das automatische Abwehrsystem der Raumstation, das durch einen EMP-Impuls einer fernen Sonne vor kurzem geschwächt wurde und vielleicht mit einem guten Flugmanöver dem Transport-Shuttle das Andocken ermöglicht, wenn die Helden es schaffen, die zwei doch verbleibenden Abwehrtürme erfolgreich zu unterfliegen.
Ja, genau, klar, verstehe. Sehr gut, schönes Beispiel. Mhm. Okay, wir gehen jetzt aber mal davon aus, dass unsere wackeren Heldinnen und Helden haben es geschafft. Ja, der Raum 1 des Dungeon, der wurde überwunden. Also der Eingang, sie sind am Wächter vorbeigekommen. So, und jetzt befinden wir uns also in Raum 2. Von der Umgebung solltet ihr jetzt schon eine Vorstellung haben, wenn ihr die von uns erwähnten W-Fragen, die Sid ins Spiel gebracht hat, beantwortet habt. Und von der Funktion her in Raum 2 geht es jetzt um eine Herausforderung. Und zwar im weitesten Sinne, das kann nämlich ein Rätsel sein, das kann ein Social Encounter sein mit einem NSC, das kann auch ein moralisches Dilemma sein, was sich da auftut, whatever. Es wird meistens empfohlen, nicht gleich hier auf einen Kampf zu setzen, würde ich mitgehen, weil ich finde, wenn man bereits zu Beginn auf einer hohen Eskalationsstufe mit einem Kampf einsteigt, dann fällt es oft schwer, dieses Level bis zum letzten Raum zu halten bzw. weiterzutreiben. Aber für was ihr euch auch da entscheidet, wichtig ist, es muss eine andere Herausforderung sein als die beim Wächter. Also geratet generell dann nicht in Versuchung, immer wieder dasselbe passieren zu lassen, sorgt da ein bisschen für Abwechslung, wäre mein Tipp.
Es kann ja beispielsweise der vorherige Versuch gewesen sein, eines anderen Recken in die Raumstation hineinzukommen, den man dann von den weiteren Herausforderungen oder von den weiteren Erlebnissen im Dungeon geschwächt im zweiten Raum trifft und bei dem durchaus die Möglichkeit besteht, mit ihm Frieden zu schließen, ihn um sein Wissen zu bringen, seine Ausrüstung zu berauben oder ihn sogar zum Kampf herauszufordern und niederzustrecken. Ja. Aber was wichtig, glaube ich, ist, ist auch an dieser Stelle die Charaktere und die Spielerinnen und Spieler nicht gleich zu überfordern. Also herauszufordern, ja, aber nicht dafür zu sorgen, dass man im Prinzip schon nach dem ersten echten Raum innerhalb des Dungeons quasi an seine Ressourcen und an seine sonstigen Grenzen getreten ist. Weil, na gut, ein bisschen was braucht man ja auch noch, denn es ist ja eigentlich erst der zweite Raum.
Richtig, genau. Und ich finde es auch super, dass du nochmal speziell nennst, dass man in dieser Begegnung auf verschiedene Weise reagieren kann oder auf den NSC verschieden reagieren kann und die Situation so oder so lösen kannst, weil wir müssen uns ja jetzt auch ein bisschen an unsere eigenen Ratschläge halten. Wir sagten ja kurz zuvor, dass bei einem linearen Dungeon, bei einer Schlauchförmigkeit, man massiv auf solche Entscheidungsmöglichkeiten achten muss. Und ihr merkt schon, wenn man die Fünf-Raum-Methode streng einsetzt, dann hat das natürlich diese gewisse Linearität. Deswegen total super wichtiger Tipp gerade von Sid, achtet da eben auf die verschiedenen Problemlösungsmöglichkeiten auch. Okay, Raum 2, das war die Herausforderung. Jetzt kommt Raum 3. Der wird meistens betitelt in dieser Methode mit Rückschlag. Ich würde hinzufügen, Spannung erzeugen. Ja, also die mit Rückschlag ist meistens gemeint, die Helden erleben etwas, was sie zurückwirft. Und naja, letztendlich ist ja ein Rückschlag oft nur ein Mittel dafür, Spannung zu erzeugen. Deswegen würde ich jetzt einmal diesen Zusatz da anfügen. Elegant ist es auf jeden Fall, wenn ihr diesen Rückschlag mit dem Ziel verknüpft, wegen dem die Helden überhaupt in den Dungeon gestiegen sind. Zum Beispiel könnten die Helden ein Anzeichen dafür finden, dass die Bedrohung, wegen der sie hier sind, viel größer ist als angenommen. Vielleicht gibt es Hinweise, dass die Bestie innerhalb der Raumstation, die es zu bezwingen gilt, weitaus gefährlicher ist als vermutet. Oder im Fantasy-Bereich ein schwarzmagisches Ritual ist viel fortgeschrittener schon, als man es angenommen hat. Oder es kann auch ein Rückschlag im Sinne von einem Twist sein. Also vielleicht wendet sich ein NSC, der die Helden begleitet hat, siehe dein Beispiel in Raum 2 der Raumstation, auf einmal gegen sie. Also ja.
Der vorhin noch getroffene und überzeugte NSC, der schon vorher mal versucht hat, hier durchzukommen, hat der Schweinehund, hat der Gruppe das falsche Passwort für das Computerterminal genannt. Und beim Eingeben eben dieses sehen sie nur noch, wie die Schranken runterfahren,
ja.
Der ihn von außen zugrinst und sich irgendein grünlicher Nebel mit einem Nervengas ausbreitet, wonach die Helden dann gegen irgendwelche Abominationen aus ihren eigenen wüstesten Träumen zu kämpfen haben.
Mir gefällt, wie sie denken. Sehr gut, ja. Nee, also, und ihr merkt es schon bei all den herrlichen bunten Beispielen, die Sid gerade bringt, Raum 3 ist tatsächlich auch der Raum mit dem höchsten kreativen Spielraum. Ja. Also alles, was die Spannung da weiter aufbaut und dafür sorgt, dass die Einsätze erhöht werden, das ist da definitiv erlaubt. Und da ihr so viel Freiraum habt, Sid, da würde ich sagen, da erlauben wir doch auch ganz ruhigen Gewissens so ein bisschen Cherrypicking für die Spielerinnen und Spieler zu betreiben, oder?
Ja, unbedingt. Das ist die Möglichkeit, wo die Leute so richtig mit ihren eigenen Skills, Fähigkeiten und mit dem glänzen können, was ihre Charaktere gut können. Ne? Also da sind die Time to Shines hervorragend angebracht. Hier müssen die Spielerinnen und Spieler das Gefühl haben, dass sie, und nicht nur das Gefühl haben, weil ihr sie hinters Licht führt, sondern weil es wirklich so gegeben ist, dass sie tatsächlich mit ihren Entscheidungen Einfluss darauf nehmen, wie sie in den nächsten Raum kommen und ob sie in den nächsten Raum kommen.
Okay, gut. Apropos der nächste Raum, Raum 4, da befinden wir uns nämlich schon im Finale. Und genau das sollte es auch sein. Denkt euch alles, was ihr bisher in diesem Dungeon entworfen habt, letztendlich als die Treppenstufen, die genau hierhin geführt haben. Und auch hier gilt natürlich die Art des Finales, was es letztendlich sein soll, das bestimmt ihr. Ich ganz persönlich hab da gerne schon auch den großen Bossfight am Ende, ja, also das Riesenvieh, was es dann gilt zu bezwingen, der Antagonist, der die Schwerter zu spüren bekommt, muss aber nicht zwangsläufig sein, ja, wenn ihr den riesigen Social Encounter am Ende haben wollt, wo man jemanden überzeugen muss oder was auch immer, dann ist es auch in Ordnung. Wichtig ist nur, der Dungeon ist mit dieser Begegnung sozusagen gelöst, als dass hier das Narrativ zu einem Abschluss kommt.
Ich bin ja ein Fan davon, dass man den Erzbösewicht auf verschiedene Arten und Weisen besiegen kann. Und wenn es der Kampf ist, ist es der Kampf. Und wenn es das Aktivieren der MK2-Robotereinheit ist, die in irgendeiner Art Kryptoschlaf verharrt, die einem im Kampf beisteht, oder wenn es das Einschleusen des Computervirus ist, oder wenn es ist, umso schöner, wichtiger aber noch als auf welche Art und Weise am Ende das Finale gelöst wird, wäre für mich ja, dass nochmal alle Spielerinnen und Spieler und deren Charaktere, die bisher noch nicht die unmittelbare Gelegenheit hatten, in ihrer besten Form zu glänzen, spätestens hier nochmal die Chance haben, so richtig ihre Time to Shine abzuliefern. Ne? Also
ja.
Da musst du, wenn du es vorher nicht geschafft hast oder wenn es sich vorher aus SpielerInnen-Entscheidung nicht ergeben hat, dann bist du jetzt als Spieler da gefragt, hier nochmal die Möglichkeiten zu platzieren, dass die Leute nochmal ihren How do you wanna do this Moment haben.
Jetzt fragt man sich natürlich, gut, das große Finale ist gewesen, Moment, aber es handelt sich ja um eine Fünf-Raum-Methode. Was kommt denn jetzt noch im letzten Raum? Und tatsächlich in Raum 5, das ist die Belohnung, die auf die Helden wartet, der Lohn der Mühen sozusagen. Das kann natürlich auch ganz im klassischen Sinne, wie immer, das magische +4-Schwert sein, was sich die Helden dann abgreifen dürfen. Aber es ist natürlich auch gemeint, dass das Narrativ des ganzen Dungeon bedient wird. Ja, es gibt ja den schönen Spruch, Anfang und Ende reichen sich die Hände. Vielleicht gibt es etwas, was ganz am Anfang des Dungeons etabliert wurde, was abgerundet wird. Das wird auch eben oft als Belohnung empfunden, wenn man merkt, okay, die Geschichte hat einen runden Abschluss.
Und besonders schön natürlich noch, wenn es ganz am Ende noch einen augenzwinkernden, vielleicht für die Zukunft vorausgreifenden Plot-Twist gibt, der irgendetwas, was am Anfang ganz harmlos daherkam, ganz am Ende auf einmal noch zu der eigentlichen ungesehenen und jetzt leider unumwindbar entfleuchten Bedrohung werden lässt, die vielleicht im nächsten Abenteuer auf die Leute wartet. Also, ne, vielleicht muss es am Ende auch nochmal eine bedeutsame Entscheidung der Spielerinnen und Spieler gehen, wie sie jetzt damit umgehen. Gibt es nochmal ein Dilemma? Jagen sie die Raumstation in die Luft, um das Virus, was sich irgendwo da drin manifestiert hat, für alle Zeiten unschädlich zu machen, oder entscheiden sie sich auf andere Weise? Sehr, sehr schön, sehr, sehr schöne Möglichkeiten, hier nochmal Spannung über das Abenteuer hinaus aufzubauen.
Sehr gut, sehr, sehr gut. Ja, das war ganz im Groben die Fünf-Raum-Methode basierend auf John Four. Wir haben Raum 1, den Eingang bzw. den sogenannten Wächter. Wir haben Raum 2, die Herausforderung, die erste, vor denen die Helden gestellt werden. Raum 3 wiederum ist ein Rückschlag bzw. erzeugt Spannung für alles Weitere und steuert dann eben auf Raum 4, aufs große Finale zu, welches wiederum dann in Raum 5 mit der Belohnung und dem Ende des Dungeons seinen Ausklang findet. Sid, was hältst du davon?
Ich finde sie gut, ich finde sie leicht und verdaulich und einen sehr, sehr guten, einfach zu gehenden Weg gedanklich. Hast du noch sonst irgendwelche Tipps, die über diese Methode hinausgehen, Anjo, bei denen du sagst, so ein Dungeon macht, du jetzt mit deiner doch leidlicher existierenden Erfahrung, beachte doch bitte mal Folgendes.
Also, auch wenn da einige Spielerinnen und Spieler vielleicht enttäuscht sind, dass das jetzt nicht ausführlich behandelt wird, natürlich ein typisches Element von Dungeon dürften natürlich die Fallen darstellen. Ja. Mhm. Aber, also ich mag Fallen sehr, aber eben weil ich sie so mag, weiß ich auch um quasi die Tiefe, die sie haben können oder die Komplexität, und ganz ehrlich, das wäre wahrscheinlich ein Thema für eine ganze Folge, was man sich da ausdenken kann, was es da für Mechanismen geht und so weiter. Das würde ich an dieser Stelle mal auslagern, tatsächlich.
Ist notiert.
Seht es uns nach. Aber tatsächlich, was vielleicht noch ein Aspekt wäre, wäre das Ressourcenmanagement der Heldengruppe, weil der Reiz des Dungeons liegt ja ganz klar darin, ein bestimmtes Narrativ in einer abgegrenzten Location zu erleben, und heißt eben auch, da kommen die Spielerfiguren normalerweise nicht mehr so einfach raus, jedenfalls nicht ab einem bestimmten Punkt. Und da bietet sich das Ressourcenmanagement natürlich wahnsinnig gut an, um zusätzliche Spannung aufzubauen. Ja, das heißt, je nach Setting haben die Helden ja bestimmte knappe Güter, möchte man es fast sagen, also knappe Ressourcen. Und die gilt es dann natürlich sparsam einzusetzen. Also das können Dinge wie Fackeln sein oder Lampenöl, damit man nicht in ständiger Dunkelheit wirklich tappt. Aber auch Dinge wie beispielsweise Seile, um mehrere Abgründe zu überwinden. Oder vielleicht auch einfach ganz so was Existenzielles wie Sauerstoff, der dann irgendwann knapp wird.
Ja, auf meiner Raumstation wäre es mit Sicherheit der Sauerstoff, der irgendwann dünn wird.
Und da lohnt es sich eben als Spielleiter, das auf jeden Fall einzubeziehen oder zumindest auch an die Knappheit dieser Ressourcen ab und zu erinnern und das als zusätzliche Spannungsmittel einzubauen.
Wenn euch das Gefühl jetzt gerade überkommt, dass das ein ganz schön viel ist, auf das man achten kann und muss, insgesamt unsere Empfehlung an dieser Stelle, macht nicht zu viel. Ne? Nutzt die Einfachheit und die Stringenz dieser Methode am besten auch dazu, dass ihr nicht allzu viele Ideen versucht, in diesen Dungeon reinzuquetschen. Nicht jeder Raum braucht viel zu viele Eindrücke und viel zu viele Dinge und viel zu viel Inhalt, um die Spielerinnen und Spieler zu überfordern. Lieber weniger, aber dafür klar erfassbare Stationen. Und wenn ihr manchmal das Gefühl habt, ihr müsstet euch erklären, warum dieser Dungeon hier ist, wo er ist, dann macht es euch vielleicht lieber zu eigen, diesen Dungeon nicht zu sehr über geografisch abstrakte Beschreibungen wie den Neigungswinkel irgendwelcher Tunnel, damit sie dann am Ende auch in der richtigen Weise wieder unter die Oberfläche geraten und die Kaverne genau da mit Wasser gefüllt ist, bis zu dem Stand, wie es sich von der Thermik und allgemeinen Topologie des Geländes her ableiten lässt, sondern ganz ehrlich, ein Dungeon ist etwas Fremdartiges. Ne? Ein Dungeon ist irgendetwas, was eigentlich hier nicht sein sollte, in der Art und Weise, wie es die Spielerinnen und Spieler vorfinden. Und das würde ich betonen.
Ah, okay, sehr gut.
Okay, Anjo, dann würde ich jetzt sagen, als allerletztes ein Thema, was ich bei Dungeons inzwischen auch zu schätzen gelernt habe, ist ja die Frage, wie mache ich das greifbar? Gibt es Mechanismen, mit denen ich das zum Beispiel, beliebtes Thema, visualisieren kann? Ne? Ich glaube, viele von euch werden jetzt an klassische Battlemaps denken, die in Hexfeldern einem das Terrain vor sich ausbreiten. Ich kann ja mal sagen, was ich zum Beispiel gerne mache. Ich bin zum Beispiel, wenn ich dann doch mal in den Dungeon gehe und auch darüber hinaus, mache ich das gerne mal. Ich mal gern Karten. Mal gern Karten und nutze dann tatsächlich gerne den Mechanismus, dass ich diese Karten zerschneide und über diesen Fog of War Gedanken einer Dungeon-Erkundung oder einer Map-Erkundung in Videospielen halt erst dann aufdecke, wenn die Spielerinnen und Spieler den entsprechenden Bereich betreten. Also das ist zum Beispiel eine Methode, mit der ich ganz gerne arbeite. Was machst du?
Ich habe kürzlich erst ausprobiert und habe mir sagen lassen, dass das durchaus stimmungsvoll war. Ich habe die sogenannte Sandbox-Methode verwendet, aber nicht Sandbox im Sinne von Sandboxing im Rollenspiel, alles möglich und riesige offene Welt, sondern was ich gemacht habe, ich habe auch eine, wie du zuerst, eine Karte des Dungeons entworfen und habe sie dann in einen Bilderrahmen gesteckt, also so, dass eine Glasfläche darüber war und auf diese Glasfläche habe ich dann Sand gestreut. In dem Fall Sand aus der Zoohandlung, dieser Vogelkäfig-Sand sozusagen, weißt du, so, es gibt da diesen speziellen Sand, der jetzt nicht so miteinander klebt, sondern sehr feinkörnig ist. Und da haben die Spieler natürlich erstmal blöd geguckt, warum stellt der Spielleiter da bitte so einen kleinen Sandkasten da, mitten in die Mitte des Tisches, und hatten dann später aber großen Spaß daran, mit einem kleinen Pinsel eben immer die Räume, in denen sich die Helden gerade befanden, so frei zu pinseln, Stück für Stück. Gut, mir fällt da noch ein, weil wir jetzt ja beide gesagt haben, wir zeichnen die Karte selber. Es ist natürlich auch durchaus eine Möglichkeit, das einfach die Spielerinnen und Spieler währenddessen machen zu lassen. Hat dann sicherlich nicht die gleiche, sag ich mal, Präzision in der Raumabmessung, wenn man so will, wie wenn es vorgefertigt ist, aber kann natürlich auch reizvoll sein, dass quasi der Dungeon auf der Karte dann wirklich so aussieht, wie die Raumvorstellung der Spielerinnen und Spieler entspricht.
Aber was natürlich jetzt auch nicht unerwähnt bleiben darf, natürlich werden auch vielleicht nicht alle von euch immer am Spieltisch sitzen mit ihren Mitspielenden, sondern vielleicht auch digitale Runden haben. Und selbst wenn nicht, auch für das Miteinander am Spieltisch kann das total nützlich sein. Es gibt natürlich eine ganze Menge digitaler Helfershelfer da draußen. Ne? Also es gibt ganze Softwareanbieter, die sich in ihrem kärglichen Dasein darauf konzentrieren, digitale Battlemaps anzubieten und die nach eigener Eingabe zu gestalten. Und inzwischen lässt sich mit AI und Co. natürlich da auch eine Menge machen. Will hier nicht unbeleckt sein. Wir sind da halt, wie am Anfang schon gesagt, die ganz alten Hasen, die immer noch gerne vor dem Stück Pergament sitzen und vor sich hin kritzeln.
Ja, eine Dungeon-Karte hat gefälligst in Sepia zu sein.
Bitte, wenn man da nicht noch selber mit ein bisschen altem Kaffee die Altersflecken ins Papier hämmert, dann ist es keine Karte gewesen. Anjo, war's das schon? Ja, ne? Das war's, oder?
Ja, aber irgendwie, Sid, jetzt ganz, also an dieser Stelle Schluss zu machen, ja, jetzt haben wir so eine schöne Anleitung fürs Dungeon bauen.
Nee, mein lieber Anjo, du bist derjenige, der hier immer sklavisch auf unser Stundenglas schaut und sagt, eine Folge darf nicht länger sein, als eine Folge sein darf. Also, diese Folge sollte hier beendet werden, oder?
Ja, na schön, du hast recht, aber ich meine, es ist ja auch irgendwie, es ist doch bald Weihnachten, oder? Wir haben doch schon Dezember. Also kann man da nicht milde walten lassen? Ich habe so das Bedürfnis, unseren lieben Hörerinnen und Hörern, die uns jetzt im Übrigen seit einem ganzen Jahr durch diesen Podcast begleiten und mit vielen Zuschriften beglücken und uns teilweise sagen, dass sie wirklich seit Folge 1 dabei sind, irgendwie habe ich da das Bedürfnis, mich so ein bisschen erkenntlich zu zeigen und denen so ein kleines Weihnachtspräsent zu machen.
Na gut, lieber Anjo, dann sorgen wir dafür, dass du in deinem Santa Claus-Kostüm nicht im Kamin stecken bleibst und schenken euch etwas, wenn ihr es denn als solches empfindet. Dann machen wir doch jetzt einfach noch direkt eine Folge dazu, in der wir unsere Fünf-Raum-Methode mal ganz kreativ anwenden und euch einfach mal einen Beispiel Dungeon schenken, den wir mit unserer Methode gebaut haben, oder?
Ja, so ist es. Unser Weihnachtsgeschenk an euch, ihr lieben Menschen da draußen. Wir schmeißen noch eine weitere Folge hinterher, indem wir einen Beispiel-Dungeon nach dieser Fünf-Raum-Methode euch präsentieren.
Dann würde ich sagen, Anjo, frisch ans Werk. Wir verabschieden uns trotzdem mal für alle, die das in zwei Teilen genießen wollen. Danken euch fürs Zuhören. Lasst uns gerne Bewertung da. Schreibt in die Kommentare, ob es euch und warum es euch gefallen hat und was ihr euch zukünftig wünschen würdet. Und wie immer fängst du mit unseren Schlussworten an.
Ja, ich sage, auch wenn wir uns hoffentlich gleich mit dieser Anschlussfolge wiederhören, sage ich bis dahin, spielt schön, ihr Lieben.
Mögen die Würfel euch gewogen sein.